Welcome to the Sport Passion Podcast. And here is your host, Lars Marendorf.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Sport Passion Podcast. Mittlerweile schon die 9. Ausgabe der Vorschau-Episoden auf die Saison 2026-2027. In diesem Fall sind die Nashville Predators die Mannschaft, die ich heute unter die Lupe nehme. Bevor ich das aber mache, zwei Sachen, zweimal Dankeschön. Einmal an Sebastian, der hat bei Start Next, meine ich, glaube das sehe ich gar nicht, zumindest was mit in den Topf geworfen und er hat auch einen Kommentar dagelassen, also vielen Dank für beides, wenn es denn beides war, aber vielen Dank auf jeden Fall auch einzeln, wenn es auch nur ein Kommentar war, sehr, sehr gerne. Da nur der Hinweis, ich glaube, da geht noch mehr, geht mir gar nicht darum, ich glaube, die ersten drei haben relativ viel Geld pro Nase dort entsprechend mit reingeworfen in den Topf, darum geht es mir gar nicht, aber ich sage jetzt mal so, da gibt es ja auch Mindestsummen, glaube ich, da wäre ich auch dankbar, wenn ihr da mit unterstützen würdet und eben dann ein bisschen was in das Sparschwein mit reinwerft. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, vielen Dank auch, das mache ich, glaube ich, viel zu selten, an all diejenigen, die den Podcast auch außerhalb Deutschlands hören. Ich sehe das zum einen durch die teilweise Statistiken, was die Abrufländer betrifft. Ich sehe das aber auch, weil teilweise dann auch die Nachrichten kommen, in welchen Charts ich auftauche. Also natürlich im deutschsprachigen Raum sehr, sehr vielen Dank da auch an die österreichischen und Schweizer Hörerinnen und Hörer und natürlich auch an all diejenigen, die den Podcast da hören, wo sie, keine Ahnung, vielleicht ausgewandert sind, wo sie im Urlaub sind und so weiter. Also auch da bekomme ich immer mal wieder so ein paar Überblicke, wo ihr den Podcast hört. Vielen, vielen Dank da an der Stelle an euch. Damit steigen wir ein in die Nashville Predators. Und die Nashville Predators, die haben in der letzten Spielzeit 38 Siege gehabt, 34 Niederlagen, 10 Mal einen Extrapunkt mitgenommen. Das waren am Ende 86 Zähler. Das war dann Platz Nummer 6 in der Central Division. Und 4 Punkte lagen sie damit hinter den Los Angeles Kings, die den zweiten Wildcard-Platz in der Western Conference belegt haben. Das war erstaunlich knapp, wenn man sich den Start der Nashville Predators so ein bisschen vor Augen führt, denn der war überhaupt nicht gut in der letzten Spielzeit und das ist ein Trend, den sie schon in der Saison davor auch hatten. 2024-25, da haben sie 8 der ersten 30 Partien nur gewonnen. Im letzten Jahr waren es 6 der ersten 22 und das ist dann immer so, natürlich klar, du hast 82 oder jetzt in der kommenden Spielzeit 84 Saisonspiele und man kann immer sagen, naja, du hast ja noch Zeit, dann auch da deine Punkte zu sammeln und Punkte im März, April zählen genauso wie die Punkte auch im Oktober, November. Aber auch das habe ich ja schon des Öfteren gesagt, wenn du einmal im Hintertreffen bist, wenn du einmal ein Stück weit zurückliegst in der Tabelle, dann wird es auch schwer, weil am Ende dann vielleicht auch mal 3 Punkte in den anderen Spielen verteilt werden und natürlich machst du dann vielleicht deine Zähler, aber du kannst nicht so viel aufholen. Also das könnte einer der Hauptgründe gewesen sein, dieser langsame Start, dass sie eben in der letzten Saison nicht die Playoffs erreicht haben und Andrew Brunette, der Head Coach, der war da auch schon sehr in Frage gestellt zu Saisonbeginn, also da hatte ich schon irgendwie drauf gewartet, dass dann Barry Trotz ihn entlassen würde und an der Stelle dann vielleicht jemand anderen auf die Trainerposition setzt. Das ist nicht der Fall gewesen. Andrew Brunette hat die Saison mit durchgemacht und wir schauen mal, wie es denn aussieht mit den Zahlen aus der letzten Saison, vielleicht geben die ja einen Anhaltspunkt, warum es nicht so gut lief bei den Nashville Predators. Bei den Toren, da lagen sie auf Platz 20. Das war, naja, gerade so unteres Mittelmaß. Bei den Gegentoren, da war es nur Platz Nummer 26. Wenn man sich die Advanced Metrics anschaut, dann passt das ungefähr auch zu dem, was sie offensiv geleistet haben. Der Corsi-Wert war ein bisschen besser, Rang 14 bei den Torchancen. Da lagen sie auf Platz 21, wenn man sich anschaut, Expected Goals, Platz 19. Das war alles so, ja, Mittelfeld, bisschen schlechter als Mittelfeld. Also schon am Ende auch das, was sie dort eben entsprechend dann in der Tabelle vorzuweisen hatten. Schussquote, Platz 26. Die Fangquote bei 5 gegen 5, Platz 18. Gar nicht mal so schlecht, trotzdem vergleichsweise viele Gegentore. Überzahlspiel, auch Platz 10, fand ich auch ordentlich sogar für ein Team, was offensiv ja nicht unbedingt so herausragt. Und das Unterzahlspiel, das war auch auf Platz 5. Also haben sie vor allem bei 5 gegen 5 keine so besonders guten Leistungen gezeigt und sich damit dann eben den Weg in die Playoffs verbaut. Was ist im Sommer passiert? Jede Menge ist im Sommer passiert. Ich habe es erwähnt, Barry Trotz, der hat seine Laufbahn als General Manager beendet. Brian Poyle, der Assistant GM und Director of Hockey Operations, der ist auch direkt mit raus. Und Chris McFarland ist jetzt President of Hockey Operations und General Manager. Der kam aus Colorado, das war ja auch nochmal eine Geschichte, wo die Avs auch gesagt haben, komm, also wir ziehen hier gleich, wir würden dir quasi die gleichen Bedingungen und geben, wie du sie auch, oder die gleichen Bedingungen schon vom Vertrag her, wie du sie auch in Nashville vorfindest. Aber er hat sich eben für Nashville entschieden und das zumindest auch mal, denke ich, ein deutliches Zeichen, dass er da sehr, sehr motiviert und sehr, sehr engagiert an diese Aufgabe rangeht. An seiner Seite hat er jetzt Rob Blake, der ist Executive Vice President of Hockey Operations. Jetzt ist das für mich so ein bisschen ein Mixed Bag. Also auf der einen Seite Chris McFarland in den letzten Jahren, finde ich, in Colorado sehr, sehr gute Arbeit geleistet. Ich habe mich dazu geäußert bei der Awards-Show, dass ich schon der Meinung war, dass er eher jemand gewesen wäre, dem man dort eben den General Manager of the Year Award hätte geben müssen. Hat dort das Goaltending mal kurz umgebaut, die ganzen Center und Spieler, die die Avs bekommen haben. Ja, ich weiß, sie haben in einem Sweep verloren gegen die Vegas Golden Knights, aber er hat die Rahmenbedingungen geschafft, damit sie erfolgreich sind. So, und da wurde schon sehr, sehr gute Arbeit geleistet. Rob Blake in Los Angeles bei den Kings, boah, wie gesagt, das ist so ein bisschen durchwachsen gewesen, da war ich nicht so überzeugt, muss ich ehrlich sagen. Und bin ich gespannt, was er denn, wenn er denn nach außen in irgendetwas mit beiträgt, bei den Nashville Predators dann jetzt hier ja aufs Tablett bringt und wie er Chris McFarland mit unterstützen kann. Also da bin ich schon, ja, glaube ich, so ein bisschen interessiert, wie sich das Ganze dann auch entwickelt. Jamie Langenbrunner ist übrigens auch noch Special Assistant to the GM. Okay, hier sind einige mit aufgeführt. Was haben sie bei den Spielern gemacht? Also erstmal war es so, dass an der Stelle Chris McFarland sich vor allem auch bei seinem alten Club bedient hat, bei der Colorado Avalanche, und da eben einige Spieler geholt hat, aber auch abgegeben hat. Wir fangen mal mit den Abgängen an. Eric Haller ist bei den Los Angeles Kings. Zachary Lheureux ist bei der Colorado Avalanche. Fedor Svechkov ebenfalls. Luke Evangelista, der ist bei den New Jersey Devils. Ganz aktuelles Thema, der Trade, werde ich gleich drauf eingehen. Sata Musatti ist in Detroit. Magnus Kroner ist bei der Colorado Avalanche. Kevin Gravel ist auch weg. Tyson Jost ist weg. Jordan Oesterle ist weg. Ja, und dann stehen hier noch Dalton Bancroft, Jack Mathieu, Ryder Rolston und Christopher Sedov. Alle nicht mehr irgendwo in der Franchise der Nashville Predators. Wer kam neben den offiziellen? Maverick Bourque von den Dallas Stars. Ilya Lyubushkin, ebenfalls aus Dallas. Ross Colton aus Colorado. Isaac Posch aus Colorado. Jack Drury aus Colorado. Chase Bradley aus Colorado. Adam Edström von den New York Rangers, Nils Höglander von den Vancouver Canucks, Alex Kerfoot aus Utah, Justin Barron ist mit dabei, beziehungsweise der bleibt mit dabei, hat einen Einjahresvertrag unterschrieben und damit auch verlängert. Ja, ich würde mal erstmal noch kurz einsteigen mit dem Trade von Luke Evangelista. Da haben die New Jersey Devils eben Evangelista bekommen und dafür einen Erstrunden-Pick der Colorado Avalanche wieder zurückgegeben. Jetzt weiß ich nicht, ob Chris McFarland auch da gesagt hat, hey, ich bekomme die Spieler aus Colorado, ich brauche jetzt auch den Draft-Pick aus Colorado wieder. Der hat übrigens schon einen kleinen Weg hinter sich. Der ist nämlich erst bei den Flames gewesen. Ich meine für Nazem Kadri, dann von den Flames zu den New Jersey Devils für Simon Nemec und dann von den Devils jetzt für Luke Evangelista zu den Nashville Predators. Also ein kleines Stück Weg schon und einen Zweitrunden-Pick haben die New Jersey Devils den Nashville Predators noch abgegeben. Der Pick ist übrigens conditional, kann glaube ich 2027 oder 28 sein. Glaube ich, brauchen wir jetzt an dieser Stelle nicht im Detail betrachten. Das ist natürlich insoweit interessant, weil Luke Evangelista schon einer der besseren Spieler in der letzten Saison war. Bei den New Jersey Devils kann das in der nächsten Saison werden, bei den Nashville Predators. Und vor allem, er ist auch einer eher der jüngeren Spieler aktuell, 24 Jahre alt, hat in der vergangenen Saison 12 Tore gemacht, 44 Vorlagen, 56 Punkte. Das waren, was die Vorlagen und die Punkte betrifft, Bestleistungen, hatte auch schon mal 16 Tore, aber die letzten drei Jahre auf jeden Fall immer zweistellig getroffen, hatte einen ziemlich guten Corsi-Wert, Advanced Metrics, waren alle einigermaßen gut, würde ich sagen, und schon eben für mich ein Stück weit überraschend, warum jetzt die Nashville Predators sagen, vor allem in der aktuellen Situation, wir geben jetzt diesen Spieler ab. So, jetzt hat Chris McFarland so ein bisschen darauf hingedeutet, naja, wir haben Forward Depths, also bei den Flügelstürmern haben wir schon eine gewisse Tiefe und deswegen können wir da einen Spieler abgeben. Das ist dann Luke Evangelista. Naja, weiß ich nicht, ob das jetzt so an der Stelle die richtige Schlussfolgerung ist. Was man sagen muss, ist, dass Evangelista nur noch ein Jahr Vertrag hat für 3 Millionen. Das ist, finde ich, ein guter Vertrag. Nur, man kann jetzt davon ausgehen, dass er auf die letzte Saison aufbaut. Das heißt also, dass sich seine Leistungen höchstwahrscheinlich steigern werden in der kommenden Spielzeit. Und dann ist es natürlich so, dass du dann auch aufgrund der aktuellen Entwicklung, was den Salary Cap betrifft und auch was die Verträge betrifft, darüber redest, dass der Spieler schon mehr Geld verdienen möchte. So, jetzt kann ich natürlich nicht voraussehen, was jetzt Luke Evangelista in der nächsten Saison leistet. Ich kann mir aber durchaus vorstellen, dass ein möglicher Vertrag von ihm im nächsten Jahr vielleicht sogar 6, 7 Millionen betrifft. Lass ihn mal Mitte 20 Tore machen, noch Punkte mit dazu, vielleicht an die 70. Dann wäre das schon etwas, wo man sagen muss, da kann man sich dran gewöhnen in den kommenden Jahren für einen Spieler, der dann vielleicht für die zweite Reihe oder im Sonderfall vielleicht auch für eine erste Reihe mit aushelfen kann, dass man da so viel bezahlen muss. Und es kann natürlich eine interne Entscheidung gewesen sein, dass man gesagt hat, okay, komm, aktuell wollen wir einem solchen Spieler nicht dieses Gehalt dort eben an der Stelle bezahlen. So, dann musst du auch sagen, der General Manager, Sonny Mehta, der New Jersey Devils, ist jemand, der gerne auch sich informiert, was die Advanced Metrics betrifft. Und der hat vielleicht jetzt natürlich diese guten Werte gesehen, die ich eben angesprochen habe bei Luke Evangelista in der letzten Saison und gesagt, okay, klar, den Spieler hole ich mir. Und auf der anderen Seite, Chris McFarland hat quasi bei Höchstwert verkauft. Ein Erstrundenpick und ein Zweitrundenpick sind schon einiges jetzt für Luke Evangelista. Der war damals ein Zweitrundenpick. Also kann man jetzt sagen, vom Asset Management her vielleicht gar nicht so schlecht, was Chris McFarland da gemacht hat. Ich würde aktuell dazu tendieren zu sagen, man kann noch nicht so hundertprozentig beurteilen, ob dieser Tausch jetzt sinnvoll war und wer der Gewinner ist. Klar, kannst jetzt sagen, besten Spieler oder den einzigen Spieler überhaupt haben die New Jersey Devils bekommen. Die brauchen auch jemanden, die wollen auch in die Playoffs. Das wird eine der letzten Folgen, das kann ich übrigens mal sagen, in der Vorschau sein, die New Jersey Devils. Da übrigens Sidequest. Gerne mal raten, warum ich diese Reihenfolge habe. Bisher ist noch nie jemand oder noch nicht einer von euch da drauf oder eine von euch da drauf gekommen, was diese Reihenfolge bestimmt hat. Also nochmal, die New Jersey Devils brauchen eher Spieler, weil sie jetzt sich vielleicht ein bisschen besser sehen als im Moment die Nashville Predators. Und die sagen vielleicht, naja, Evangelista, können wir vielleicht intern ersetzen, auch mit ein paar Spielern, die wir jetzt geholt haben. Hab ja schon ein paar erwähnt, das schauen wir uns gleich auch im Lineup an. Und wir können vielleicht die beiden Draftpicks benutzen und uns an den Stellen verstärken, wo das denn notwendig wird und wo wir vielleicht Verbesserungsbedarf sehen. Und das ist eben so ein Gedankengang, der dann zu diesem Tauschgeschäft passen würde. Aktuell ist es so, dass die Nashville Predators noch 9,7 Millionen ungefähr an Salary Cap Space haben. Sie haben im nächsten Draft, in der dritten, vierten und fünften Runde jeweils zwei Draft Picks. Sie haben im übernächsten Draft zwei Erstrunden Picks, drei Zweitrunden Picks und auch nochmal in der fünften Runde zwei Picks. Das heißt, wenn ich jetzt sage, sie wollen immer in jeder Runde einen Draft Pick behalten, hätten sie jetzt im nächsten Draft drei etwas spätere Picks, die sie nutzen können für ein Tauschgeschäft. Und dann 2028 einen Erstrunden, einen Zweitrunden und einen Fünftrunden-Pick. Das ist nicht so wenig an Tauschmasse. Klar, musst du sagen, ein Draft-Pick der Colorado Avalanche ist jetzt qualitativ nicht so hoch, weil die Fs wahrscheinlich vorne sind. Also reden wir über einen Pick hohe 20er, vielleicht in den 30ern. Das ist natürlich was anderes als vielleicht einen Top-10-Pick. Aber trotzdem, die Werte sind da. Das heißt also, da könnte Chris McFarland jetzt noch losgehen und sich entsprechend dann einfach auch noch ein paar andere Spieler holen. Ja, wen hat er denn geholt? Wo hat er denn ein bisschen geschraubt am Kader der Nashville Predators? Der Blick ins Lineup, der verrät schon so ein bisschen, was er da gemacht hat. Ganz interessant übrigens ist, dass das eine Lineup, was ich hier habe, noch Luke Evangelista mit drin hat. Also da auch von mir so ein bisschen die Warnung, wenn ihr euch jetzt aktuell ein bisschen auch umschaut, dann sind die Statistikseiten und so weiter und auch die Aufstellungsseiten nicht immer hundertprozentig aktualisiert. Die erste Reihe, die hier angezeigt wird, jetzt auf einer anderen Übersicht, das ist Ryan O'Reilly, Jonathan Marchessault und Steven Stamkos. Und ich würde nochmal auf die individuellen Zahlen in der letzten Saison eingehen, da sehen wir so ein paar Probleme. O'Reilly war zweitbester Scorer, 81 Spiele gemacht, 25 Tore, 74 Punkte, das ist für ihn und auch jetzt in seinem Alter, mittlerweile ist der Mann auch schon 35, nicht wirklich schlecht. Also das fand ich solide Zahlen. Er war ja auch jemand, der immer wieder genannt wurde, was die Trade-Deadline betrifft. Er hat keine No-Trade-Clause, aber man hat eben, glaube ich, mit ihm vereinbart, zumindest Barry Trotz, dass er nur getauscht wird, wenn er auch wirklich selber sagt, dass er das möchte. Also, dass man jetzt nicht sagt, okay, du hast keine No-Trade-Clause, wir können dich tauschen, sondern dass man da schon den Respekt hat. Er hatte so ein bisschen eine Comeback-Saison, fand ich okay, solide. Dazu jetzt hier in der Reihe Steven Stamkos, der 42 Tore gemacht hat, 66 Punkte nur, aber alle 82 Spiele, 42 Tore, das ist schon nicht so schlecht. Also muss man wirklich sagen, 42 Tore machst du in der NHL auch nicht so ohne weiteres. Und tatsächlich war es auch so, dass die Predators zwei Spieler hatten, die 40 oder mehr Tore erzielt haben. Da war nämlich Philip Forsberg noch zu nennen, der mit 75 Punkten Topscorer war. Aber auch da schon wieder so ein bisschen zu sehen, naja, 75 Punkte sind auch nicht so der super Wert für einen Topscorer. Normalerweise würde ich sagen, Point-per-Game-Player sollte dein Topscorer sein. Den hatten jetzt die Nashville Predators da so an der Stelle nicht. Dann kommt natürlich die Lücke, Luke Evangelista, ganz, ganz klar. Dann kommt Roman Josi als Verteidiger, auch für ihn, auch in dem Alter. 13 Tore, 55 Punkte, passt, ist auch gut. Und dann kommt vielleicht der kritischste Punkt überhaupt nach Eric Haller, der jetzt weg ist. Jonathan Marchessault, 12 Tore, 19 Vorlagen, 31 Punkte. Und wenn ich jetzt schaue, dass der in der ersten Reihe spielen soll, dann ist das, boah, schwierig. Und vor allem das Alter dieser ersten Reihe ist eben O'Reilly 35, Stamkos 36, Marchessault 35. Sehr, sehr alte erste Reihe. Auch nicht wirklich die schnellste erste Reihe. Natürlich, klar, Stamkos ist ein Torjäger, aber eher dann auch im Powerplay. Und du musst ja auch irgendwie dann nach vorne kommen und ihm auch Raum schaffen. Boah. Jetzt sieht man aber in der zweiten Reihe so ein bisschen, was das Ziel gewesen sein könnte von Chris McFarland. Maverick Bourque ist da. 5,5 Millionen an Jahresgehalt. Der ist im ersten von 6 Vertragsjahren, ist 24 Jahre alt und ist da der Center. Vielleicht sogar dann in der ersten Reihe. Jetzt ist natürlich die Frage auch, was ist die erste Reihe? Ist das die mit Stamkos, O'Reilly, Marchessault? Ist das Forsberg, Bourque und Wood, der hier auch genannt wird? Wäre wahrscheinlich eher so diejenige. Vielleicht auch die schnellere Reihe. Etwas mehr Tempo, etwas mehr Geschwindigkeit in der Formation mit drin. Auch da wieder, Philipp Forsberg ist ein Spieler, vor dem ich riesen Respekt habe, aber er ist für mich halt immer so auch so ein bisschen so, immer an der Kante zum richtigen Superstar, aber nie so richtig dann doch vorne bei den Top-10-Spielern mit dabei. Wirklich sehr, sehr gut, aber immer vielleicht, finde ich, so ein Stückchen, was fehlt. Dann kommen wir zur dritten Reihe, Chris Drury als Center, Martin dazu, Ross Colton. Colton zum Beispiel auch, der kann auch Center spielen, auch da könnte man dann kombinieren, vielleicht spielt er auch in der vierten Reihe Center, aber da haben wir dann schon ein Problem. Chris Drury hat bei den Fs in der vierten Reihe Center gespielt und da ist er wesentlich besser aufgehoben. Das heißt, man sieht jetzt schon das Depth Chart, die Verschiebung im Depth Chart in der eigenen Division, wenn du eben sagst, Maverick Burke ist der Center der zweiten Reihe. Weiß ich nicht, ob er das in Dallas wäre. Chris Drury ist der Center der dritten Reihe, wäre bei den Fs nicht. Also siehst du schon so ein bisschen diese Verschiebung. Auch für Ryan O'Reilly wäre es wahrscheinlich idealer, in einer zweiten Reihe als Center zu agieren und eben nicht in der ersten Formation. Hinten hast du noch Pinchuk und Kerfoot und Hoglander. Ja, auch solide. Auch Kerfoot kann auch seine Tore machen, Hoglander vielleicht auch. Aber ich weiß halt nicht, ob das dann vom Lineup her wirklich beeindruckend ist. Und nochmal, da stelle ich mir schon die Frage, warum gibst du da freiwillig einen 24-jährigen Luke Evangelista ab, der seine Tore und Punkte gemacht hat und der sicherlich im nächsten Jahr nicht schlechter geworden wäre. Also das, im Moment ist das ein bisschen für mich ein kleines Rätsel. In der Verteidigung, Romagnosi, Brady Shea ist zumindest das, was auf den meisten Seiten als erstes Verteidigerpaar erwartet wird. Ja, Romagnosi, natürlich klar, Mannschaftskapitän, lange Jahre auch bei den Nashville Predators schon unterwegs, komplette Karriere da verbracht, teilweise Norris Trophy würdige Saisons, aber eben in den letzten Spielzeiten auch einige Probleme gehabt mit Verletzungen. Saison zuvor 53 Spiele, letztes Jahr 68. Es ist eben auch für ihn jetzt schon sehr, sehr lange, also schon sehr, sehr lange auch eben entsprechend in der NHL und da ist die Frage, was hat er noch im Tank, wie viel kann er jetzt auch eben entsprechend dann spielen. Im letzten Jahr waren es auch knapp 25 Minuten noch, da weiß ich eben auch nicht, ob sie da nicht irgendwann dann schon versuchen sollten, seine Spielzeit auch zu reduzieren. Bei Brady Shea war ich auch so ein bisschen enttäuscht, nachdem er nach Nashville kam, habe ich mir auch mehr von erwartet, war jetzt für mich nicht unbedingt so beeindruckend, wie das eigentlich die Erwartungshaltung war, als er dann zu den Predators kam. Generell ist zu sagen, wenn ich mir dann auch angucke, Nick Hague, Nick Perbix, ja, okay, zweite Verteidigerpaar, auch in Ordnung. Hinten dann Adam Willsby und Ilya Ljubushkin. Ja, Ljubushkin bei den Dallas Stars jetzt auch nicht einer der besseren Verteidiger. Er hat einen Grund, dass sie ihn abgegeben haben. Und tatsächlich ist es so, früher war die Verteidigung eine der Stärken bei den Nashville Predators. Was gab es da alles noch für Verteidiger früher? Und Subban, Weber, Josi natürlich auch noch mit dazu. Und mittlerweile ist es eben so, dass das eigentlich eher schon ein bisschen eine Schwäche geworden ist. Und auch das könnte einer der Gründe sein, warum jetzt Chris McFarland gesagt hat, wir sammeln erstmal Draftpicks und schauen dann mal während der Saison, wo wir vielleicht dann doch auch an der Verteidigung ein bisschen schrauben können, wo wir vielleicht dann unsere Picks plus den Salary Cap Space, den wir da haben, mit nutzen können, um dann eben entsprechend das Team mit umzubauen. Oder aber, da gibt es noch eine andere Variante, da komme ich nachher noch mit zu. Also schon mal so ein bisschen vormerken, dass es auch noch was ganz anderes sein könnte bei den Nashville Predators. Ja, nächste Position, wo die Predators lange, lange Zeit wirklich gut waren, das war die Torhüterposition. Da hatten sie auch ihre Stärken, unter anderem auch, weil ein UC Saros sehr, sehr gut gespielt hat. Mit Justus Ahnunen hat er einen finnischen Partner gehabt in der letzten Spielzeit. Aber tatsächlich war Ahnunen derjenige, der wirklich wesentlich besser gespielt hat. 28 Partien plus 8,3 bei Goal Save Above Expected. 19. insgesamt in dieser Kategorie in der Liga. Und sein Kompagnon und die etatmäßige Nummer 1, UC Saros, der hatte da einen Wert von minus 9,3 in 59 Partien. Das war Platz 86 von 98 Torhütern. Das muss man sich mal vorstellen. Also das ist nicht wirklich gut. Was ich jetzt sagen würde, ist, die 59 Spiele, die waren zum Beispiel auch zu viel. So, jetzt weiß ich nicht, wie zum Beispiel Isaac Posch da eingeplant ist, der von den Fs kam, ob der Spielzeit dort an der Stelle mitbekommen soll, ob er jemand ist, der da irgendwie noch ein bisschen mehr mit reinschauen soll. Ich will auch noch mal ein bisschen schauen, wen sie sonst noch so in der Franchise haben. Das hier sind die San Jose Sharks. Die wollte ich mir nicht anschauen, sondern ich wollte mir die Nashville Predators, auch nicht die New Jersey Devils. So, die Nashville Predators. Saros Anonen habe ich drüber geredet eben. Ja, dann Isaac Posch und Matthew Murray. Posch 24, Murray 28. Ja, ich weiß halt nicht, ob sie damit dann so eine Dreierkombi aufbauen wollen, wie das auch manch anderes Team hat, und da eben versuchen werden, darüber Jussi Saros so ein bisschen auch zu entlasten. Das wäre für mich, glaube ich, wichtig, dass man ihn eben nicht diese 59 Partien spielen lässt, sondern an die 50. Da wäre er schon mal frischer und könnte, glaube ich jedenfalls, auch bessere Leistungen da zeigen. Also, ja, spannendes Thema auch da. Und generell würde ich eine Sache sagen, und dann kommen wir auch auf die beiden Endkategorien hier. Die wichtigste Storyline habe ich mir schwer getan bei den Nashville Predators. Und im Grunde ist es für mich so ein Stück weit die Frage, was sind sie denn, die Nashville Predators? Was sind sie oder was wollen sie sein? Denn, wie gesagt, dieser Trade, Luke Evangelista, da sagst du, okay, du holst dir Draftpicks, fein, du gibst einen Spieler ab, der ein Leistungsträger war, auch fein. Und du baust jetzt vielleicht neu auf, vielleicht auch mit den Draftpicks. Aber dann musst du irgendwann auch wirklich konsequent handeln. Dann musst du irgendwann auch den Rest des Kaders umbauen. Dann musst du eben sagen, okay, wir müssen irgendwie versuchen, vielleicht einen Steven Stamkos, vor allem Jonathan Marchessault, wobei da die Leistung und der Vertrag natürlich dann schwierig zu vermitteln sind, loswerden. Ryan O'Reilly muss getauscht werden. Der muss in der nächsten Saison irgendwo anders spielen. So, dann passt aber wieder nicht so richtig. Ja, Jack Drury, 4,5 Millionen, ja, klar. Irgendwo auch, okay, du brauchst ja auch NHL-Spieler. Was machst du mit einem Ross Colton? Tauschst du den? Alex Kerfoot, 2 Jahre Vertrag noch, ist auch nicht hohes Gehalt. Hoglander, auch kein hohes Gehalt, auch 2 Jahre Vertrag. Das sind alles so Trade-Kandidaten, die man da schon in der Offensive sieht. Jubuschkin, auch ein Trade-Kandidat. Perbix, jemand, den du tauschen kannst. Justin Barron ist Restricted Free Agent für das eine Jahr. Das sind alle Spieler, kann man vielleicht noch abgeben. Auch bei Jussi Saros gab es immer wieder Gerüchte, wo man gesagt hat, hey, vielleicht geht der auch zu einem Contender, vielleicht kann man auch den dann irgendwo unterbringen. Dafür waren aber die Leistungen dann vielleicht auch am Ende zu schlecht. Und ich frage mich halt wirklich, was das Ziel und was der Weg der Nashville Predators sein soll. Wollen sie wirklich einen Rebuild haben? Können sie sich einen Rebuild überhaupt leisten? Ist das etwas, wo man sagt, naja, dann laufen dir in Nashville die Fans weg, dann ist es eben nicht so, dass das Smashville ist, sondern dann ist die Halle leerer, dann haben wir nicht diese Zuschauerzahlen. Müssen sie also auf Teufel komm raus immer versuchen, irgendwie rund um die Playoffs zu spielen? Ist das letzten Endes das Ziel? Und auch da kommen wir jetzt dann zum Erfolgsmaßstab. Für mich wäre der wirkliche Erfolg eine Qualifikation für die Playoffs. Absolut mega wäre natürlich, wenn sie da eine Runde gewinnen, aber ich finde schon, eine Qualifikation für die Playoffs wäre, ich will nicht sagen eine Sensation, aber schon sehr, sehr gut. Natürlich auch, weil wir wieder auf die Division schauen müssen. Vorne, Avs, Stars, Wild. Schwierig vorzustellen, dass eines dieser Teams unter 100 Punkten landet. So, die werden die Predators nicht holen. Dann hast du Utah, wo wirklich viele sagen, das ist ein Team nah dran an einem Title-Contender. Das habe ich ja auch gesagt. Ich habe gesagt, es ist natürlich jetzt schlecht für Utah, dass da vorne 3 so gut sind, aber trotzdem müssen die sich ja weiterentwickeln und die sind besser geworden in den letzten Jahren. Können sie jetzt wieder noch eine Schippe drauflegen oben, dann sind die auch weg und dann bleibt da eben einer der Wildcard-Plätze. So, was ist mit St. Louis? Schwer einzuschätzen, würde ich tendenziell sagen, eher schlechter. Dann sind da die Predators, die Jets. Was passiert mit Hellebuck? Auch wenn er weg ist, eher schlechter in der Gesamtsituation, auch nicht wirklich so gut wie die Predators. Also die Chance auf Platz 5 in der Central ist schon da. Nur, wie ist dann der Vergleich drüben? Und die letzte Ausgabe war über die San Jose Sharks. Die sehe ich fast schon besser als Nashville. Muss man vielleicht sagen, sogar nicht fast schon, sondern die sind besser als Nashville. Dann wären die Kings noch eine Mannschaft, die sie holen könnten. Auch da schwierig, schwierig. Deswegen, es ist so, ja, das ist genau, Nashville befindet sich so ein bisschen genau in diesem Niemandsland, wo du normalerweise als NHL-Team nicht sein möchtest. So, jetzt habe ich aber natürlich gesagt, das ist ja auch einfach auf dem Papier, tausch doch die alle weg. Von mir aus tauscht auch noch Romagnosi, geb den ab, versuch Draftpicks zu holen ohne Ende, versuch dir Prospects zu holen. Aber das haben ja andere Teams auch versucht. Wie lange sind die Chicago Blackhawks schon im Tabellenkeller, können sich nicht raus befreien und können nicht irgendwo höher in der Tabelle landen. Andere Mannschaften eben auch. Wir reden über Detroit, die seit Jahren immer irgendwo da dran sind, aber noch nie die Playoffs erreicht haben. Ich meine, Nashville hat zumindest mal zwischendrin auch noch Playoffs gespielt. Also schon sehr, sehr schwierig diese Situation. Und vielleicht musst du sagen, dass du auch solange Josi noch da ist und solange Forsberg noch auf Höhe seines Schaffens ist, dass sie da einfach das Maximum aus dem Kader rausholen müssen. Und dann wird wahrscheinlich Chris McFarland diese Draftpicks einsetzen für vielleicht irgendeinen Verteidiger, wo du dann wieder so ein bisschen mehr Stärke reinbekommst in die Defensive. Vielleicht kann er auch noch am Goaltending irgendwie schrauben. Das stelle ich mir aber sehr, sehr schwierig vor. Und dann ist eben maximal Erfolg ist für mich Qualifikation für die Playoffs. Bubble wäre wieder akzeptabel, wieder okay und schlecht wäre, wenn sie frühzeitig raus sind. Und da ist natürlich dann auch ganz entscheidend, wie starten sie. Können sie dieses Mal in der nächsten Saison vielleicht besser reinkommen, dass sie nicht am Anfang so hinterherhinken? Es ist dann natürlich, wie gesagt, auch in dieser eigenen Division so, so schwer, dann vorne wieder ranzukommen, wenn die anderen einfach alle Punkte sammeln vorne und weg sind. Und dann wird es sehr, sehr schwierig, da nochmal unter die ersten vier zu kommen. Und wie gesagt, auch Platz 5 mit einer Wildcard, sehr schwierig drüben dann mit der anderen Division. Das also meine Vorschau, meine Prognose auf die Nashville Predators. In der nächsten Ausgabe geht es dann um die Columbus Blue Jackets. Für heute sage ich, vielen Dank fürs Zuhören, bleibt gesund und tschüss.
Es gibt viele Wege, den Sportpassion Podcast zu unterstützen. Ein neuer Weg ist das Crowdfunding unter startnext.com/sportpassion-global-series. Wenn ihr mir ein bisschen helfen wollt, was die Reisekosten für die Global Series in Finnland und in Düsseldorf betrifft, dann könnt ihr das unter der Adresse machen. Schaut auch gerne in die Shownotes. Ich sage jetzt schon vielen Dank und tschüss, bis zum nächsten Mal.